Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravol. Schönen guten Abend. Wie schwer es ist, sich für die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer zu qualifizieren, selbst wenn alle sportlichen Voraussetzungen gegeben sind, das zeigt sich gleich mehrfach in dieser Sendung. Beispielsweise bei der Boxerin Sarah Scheurich, die von ihrem eigenen Verband Steine in den Weg gelegt bekommt. Oder bei den deutschen SchwimmerInnen, die unter dem Führungschaos im Verband leiden. Oder auch bei den Judokas, die innerhalb eines halben Jahres für die Olympia-Qualifikationen quer über den Kontinent reisen, in Superspreader-Events geraten und erkranken. Beiträge und Interviews dazu folgen gleich hier nach dem Bundesliga-Überblick. Und da darf natürlich ein Thema nicht fehlen, die Bitte der Vertragsauflösung von Hansi Flick beim FC Bayern München. Darüber spreche ich gleich mit Günther Klein. Das Aus in der Champions League unter der Woche gegen Paris Saint-Germain schmerzt die Münchner Bayern vielleicht gar nicht mehr so sehr, denn seit diesem 29. Spieltag ist dem Team von Noch-Trainer Hansi Flick die 9. deutsche Meisterschaft in Serie so gut wie sicher. Bayerns Sieg im Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg sah Moritz Casalet.
Der junge Jamal Musiala zauberte, erzielte die Münchner Führung. Choupo-Moting erzielte nach einem Fehler von Wolfsburgs Torwart Castells das 0:2. Die Schlussphase der ersten Hälfte war passend zum Spiel. Es ging rauf und runter. Erst schoss Wolfsburgs Wechhorst den Anschlusstreffer. Im Gegenzug köpfte Musiala das 1:3 für die ersatzgeschwächten Münchner. Nach dem Seitenwechsel vergab er die Entscheidung und Philipp erzielte den 2:3 Anschlusstreffer für Wolfsburg. Der VfL spielte eine gute zweite Hälfte, erzielte trotz zweier Großchancen aber kein weiteres Tor. Trotzdem bleibt er auf Champions-League-Kurs. Und der FC Bayern steht wieder vor dem Gewinn der Meisterschaft. Hat 5 Spiele vor Saisonende, 7 Punkte Vorsprung auf Verfolger Leipzig.
Und dann kam das, was viele schon vom Bayern-Trainer Hansi Flick erwartet hatten. Er hat den FC Bayern München darum gebeten, seinen bis 2023 laufenden Vertrag zum Saisonende aufzulösen.
Ich habe nur den Wunsch geäußert. Ich weiß auch, dass ich einen Vertrag habe. Und mir war einfach wichtig, dass die Mannschaft es heute nach diesem Spiel, nach diesem wichtigen Sieg auch erfährt, weil natürlich das ein oder andere an Flurfunk schon rumging. Und deswegen war es mir wichtig, dass die Mannschaft das Ganze von mir erfährt.
Hansi Flick will also einen Schlussstrich beim FC Bayern München ziehen. Dazu bin ich jetzt verbunden mit dem Kollegen Günther Klein vom Münchner Merkur, der gerade ja auch seine Flick-Biografie veröffentlicht hat. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Klein, wie begründet Hansi Flick seine Entscheidung?
Ja, er hat es ja relativ deutlich jetzt gesagt, dass er der Mannschaft eben zunächst mal mitteilen wollte, dass seine persönliche Entscheidung gefallen ist. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen weiterdenken, was ist vorgefallen in letzter Zeit. Es gab eben die Diskussionen darum, um seine Rolle, welchen Einfluss ein Trainer haben kann, wie ein Trainer sich gegen den Sportdirektor behaupten kann, der vielleicht nicht auf seiner Linie liegt. Und man hat natürlich in den vergangenen Tagen schon gemerkt, dass sich da was in diese Richtung entwickelt. Und man weiß ja auch, Hansi Flick ist sehr geradlinig. Es geht ihm auch nicht um Macht, es geht ihm einfach darum, seinen Job so gut wie möglich ausüben zu können. Und da hat er wohl gemerkt, dass er beim FC Bayern an die Grenzen stößt. Von daher jetzt eine sehr konsequente Entscheidung, auch vor dem Hintergrund, dass er ja wohl eine Alternative beim DFB haben könnte.
Jetzt haben Sie so viele Punkte auf einmal genannt. Lassen Sie uns von vorne nochmal anfangen mit den Charaktereigenschaften von Hansi Flick, die ja offenbar nicht zu denen gepasst haben, die man als Trainer des FC Bayern braucht. Sie haben angesprochen die Querelen mit Bayern-Vorstand Salihamidzic, Sportvorstand. Und Hansi Flick hat ja selber auch den Flurfunk angesprochen. War also diese Fülle der Indiskretionen dazu, die Kontroverse mit Salihamidzic, im Grunde mit ausschlaggebend und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Das denke ich schon, ja. Man hat auch in den letzten Tagen gemerkt, dass seitens des FC Bayern, der auch einige in der Politik, würde man sie nennen, Spin-Doktoren beschäftigt, dass seitens des FC Bayern versucht worden ist, Hansi Flick etwas zu diskreditieren. Ja, also da wurde die örtliche Presse schon gefüttert mit einem gewissen Meinungsbild. Ja, der würde doch gar nicht mit jungen Spielern arbeiten, der könnte nur mit fertigen Spielern. Und nur seine Weigerung, sich auch auf die Jugend zu stützen, habe dann dazu geführt, dass man eben den Profikader verstärken musste. Man musste dann eben nehmen, was zu kriegen war zu dem Zeitpunkt. Also man hat versucht, diese Personalpolitik, die Hansi Flick selber kritisiert hat, letztlich ihm in die Schuhe zu schieben. Und da hat man dann schon schon gemerkt, wenn so Politik gemacht wird, dass es nicht mehr lange gut gehen wird.
Ist das der Hauptgrund, warum es zwischen ihm und dem FC Bayern nicht gepasst hat? Oder ist es tatsächlich auch so, dass eben der DFB gelockt hat, wenn auch nur heimlich hinter verschlossenen Türen, und Hansi Flick damit eine gute Perspektive ab dem Sommer hat?
Ich glaube, dass es eigentlich schon ganz gut gepasst hat zwischen Hansi Flick und dem FC Bayern. Ja, also 6 Titel in einer Saison, die Mannschaft wiederbelebt, die Mannschaft ja auch begeistert. Ich glaube, wenn man die Spieler jetzt abstimmen lassen würde, wen wollt ihr als Trainer haben, das wird ein umwerfendes Votum für Hansi Flick werten. Also insofern hat es schon gepasst, und er wird den Verein, der ihn ja sicher dann freigeben wird, den wird er quasi als Heiliger verlassen. Also mit einem ähnlichen Status, wie ihn in der Vergangenheit mal Udo Lattek hatte, Ottmar Hitzfeld oder zuletzt Jupp Heynckes. Natürlich hätte er sich vielleicht versucht zu arrangieren, wenn jetzt nicht diese Alternative aufleuchten würde, weil Nationaltrainer zu werden, wann hat man die Chance dafür? Also Jogi Löw war jetzt lang genug im Amt, lange auch mit Hansi Flick an seiner Seite. Also das ist schon einfach eine historische Möglichkeit, die man sich als Trainer natürlich ungern entgehen lässt. Genauso wie wenn man ein Angebot des FC Bayern vorliegen hat. Und das hat er jetzt dann hinter sich. Er hat diese Etappe seiner Karriere mit Bravour bewältigt. Und durchaus vorstellbar, dass jetzt die Nationalmannschaft lockt.
Aber Indiskretionen und gegebenenfalls auch viel Flurfunk wird man auch in den Reihen des DFB haben, hat die Vergangenheit gezeigt. Also wenn das Hansi Flick so sehr gestört hat, wird er dann doch da auch vielleicht etwas unbequemere Zeiten erwarten müssen.
Ich glaube, da findet er jetzt erstmal ein bestelltes Feld vor. Also es wird ja oft gesagt, Oliver Bierhoff wäre so der Mann, der dem Erfolg und dem guten Betriebsklima im Weg steht. Das ist aus Sicht von Hansi Flick sicher nicht der Fall. Also die sind ja beide zusammen durch viele Jahre gegangen, verstehen sich bis heute. Für Oliver Bierhoff als Direktor Nationalmannschaften wäre Hansi Flick natürlich die optimale Lösung, weil er ihn kennt und weil Hansi Flick jetzt nicht derjenige ist, der dieses ganze Konzept DFB umschmeißen wollen würde. Also Hansi Flick würde sich da sicher gut einfügen. Er kennt den Verband ja nicht nur aus der Zeit als Co-Trainer unter Jogi Löw von 2006 bis 2014. Er war dann ja auch noch 2,5 Jahre ein sehr fleißiger Sportdirektor. Sein Wirken hat man natürlich in der Öffentlichkeit nicht so registriert. Ja, das war einfach ein sehr detailverliebtes Arbeiten unter der Oberfläche, viel im Bereich der U-Nationalmannschaften, im konzeptionellen Bereich, im Anlegen von Datenbanken. Also da kennt Hansi Flick sich auch wunderbar aus. Er hat dann aufgehört, weil es ihm zu dem Zeitpunkt einfach nicht in den Lebensplan gepasst hat mit der sehr intensiven Arbeitsbelastung und weil er gemerkt hat, dass es in dieser föderalen Struktur des Deutschen Fußballbundes mit Landes- und Regionalverbänden halt auch wahnsinnig lange dauert, irgendwelche Veränderungen anzustoßen. Gleichwohl, er kennt den Verband, er ist dort wunderbar vernetzt und ich glaube, er würde dort schon mit offenen Armen aufgenommen werden. Und die Verwerfungen, die den DFB heimsuchen derzeit oder in den letzten Jahren, die sind ja mehr im Verwaltungsbereich und im Funktionärsbereich zu suchen, jetzt nicht sofort aus dem sportlichen Bereich.
Und kurz noch zum Schluss, wen sehen Sie als Flick-Nachfolger beim FC Bayern?
Ist natürlich eine schwierige Situation für den FC Bayern, weil er jetzt kalt erwischt wird. Normalerweise in so einem ungeraden Jahr verändert sich die Bundestrainerposition nicht. Die verändert sich eigentlich am Turnieren. Das ist, wenn wir nicht gerade Corona haben, ist es eben in einem geraden Jahr und es ist auch abzusehen, wenn sich was tut. Deswegen gerät jetzt der ganze Trainermarkt etwas in Unordnung. Man kommt jetzt natürlich auf den Namen Julian Nagelsmann bei RB Leipzig, der eigentlich vor 1-2 Jahren den Bayern noch zu jung gewesen wäre, um ihn zu verpflichten. Wird es sicher nicht einfach werden, weil natürlich RB Leipzig da erstmal die Hand drauf hat und Julian Nagelsmann vielleicht dort auch mal irgendwas gewinnen und zu Ende bringen will. Als internationale Option wird Massimiliano Allegri genannt, der bei Juventus Turin Trainer war, der sich in diese Riege der weltmännischen Trainer reinpassen würde. Also Namen gibt es immer, die dann genannt werden. Aber wer hat zum Beispiel den Namen Flick vor 2 Jahren auf der Liste gehabt? Also da konnte der FC Bayern auch ein Überraschungscoup landen. Mhm. Und das ist jetzt natürlich auch möglich. Ich werfe mal den Namen Miroslav Klose in die Diskussion, der auch schon im Verein ist. Wäre vielleicht früh für ihn, aber ganz auszuschließen ist es womöglich auch nicht.
Günther Klein war das, Flick-Biograf und Kollege bei Münchner Merkur. Vielen, vielen Dank für das spontane Gespräch und alles Gute Ihnen heute Abend. Und weil wir gerade so aktuell sind, haben wir direkt hier von Stefan Kausen den Halbzeitflash der Partie Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln.
Ein dünnes 1:0 für Leverkusen durch den Kopfball von Bailey in der 5. Minute nach toller Vorarbeit von Diaby. Aber danach waren die Kölner viel gefährlicher. Kopfball von Hector knapp am Tor vorbei, ein Kopfball Wischer von Wolf und die größte Chance für den rheinischen Rivalen, der so dringend Punkte im Abstiegskampf braucht, die hatte halt Jonas Hector, der Kapitän, mit einem Lattenkracher nach einem kurz ausgeführten Freistoß mit links an die Unterkante der Latte. Radetzky im Tor der Leverkusener hätte keine Chance gehabt. Aber die Theorie spielt halt auch immer mit und Fakten lauten Leverkusen 1, Köln 0.
Ausgerechnet am künftigen Arbeitsplatz von Trainer Adi Hütter ist der Höhenflug der Frankfurter Eintracht gestoppt worden. Die Hessen, die aktuell ja von Hütter betreut werden, unterlagen Borussia Mönchengladbach, also dem Verein, bei dem der Trainer in der nächsten Saison auf der Bank sitzen wird. Jan Wochner.
Gladbachs Sieg gegen den künftigen Gladbacher Trainer Adi Hütter und dessen Frankfurter Eintracht war verdient. Bis zur Pause war das Spiel ein offener Schlagabtausch gewesen. Gladbach ging früh durch Matthias Ginter per Kopf nach einer Ecke in Führung. Danach Chancen über Chancen auf beiden Seiten, bis zur Halbzeit aber keine Tore mehr. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel dank Torwartfehler von Eintrachts Trapp. Erhöhte Hofmann für Gladbach zum 2:0. Benze Baini traf nach einer Ecke zum 3:0. Wolf erzielte in der Nachspielzeit den 4:0 Endstand für die Borussia. Gladbach darf sich nach diesem Heimsieg weiter Hoffnungen auf eine Qualifikation für die Europa League machen. Für Frankfurt war es ein Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze.
Während sich Hertha BSC in Mannschaftsstärke in Quarantäne befindet und nicht spielen kann, räumt der andere Berliner Fußballclub weiter den eigenen Weg frei in Richtung internationaler Startplatz. Vom eindrucksvollen Erfolg gegen Verfolger VfB Stuttgart berichtet Guido Ringel.
Unter der Woche hat der 1. FC Union offiziell jetzt das Ziel Europa formuliert. Und in der Tat, so kann's was werden. Erst recht nach dem 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Die beiden Union-Tore in der ersten Halbzeit, Prömel mit einem sehenswerten Flugkopfball und Musa per Abstauber kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Beide Tore vorbereitet vom Union-Kapitän Christopher Trimmel. Dann viele Wechsel, gleich 4 beim VfB Stuttgart in der zweiten Halbzeit und die machten sich bemerkbar. 49. Minute Förster und nach schönem Kombinationsspiel dieser Treffer, der Hoffnung machte bei der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo. Aber am Ende stehen die Schwaben mit leeren Händen da, während Union 3 wichtige Punkte einfährt im Kampf um Europa.
Das war nur ein kleines Strohfeuer, was da zuletzt auf Schalke leuchtete und die Hoffnung auf die Wende im Abstiegskampf brachte. Diese Hoffnung ist dahin nach der verdienten Pleite beim SC Freiburg. Florian Winkler.
Souveräne Freiburger, völlig enttäuschende Schalker. Von Beginn an war der Sportclub präsenter, druckvoller und vor allem torgefährlicher. Die frühe Führung nach 7 Minuten schon durch Lukas Höhler. Schalke beeindruckt, fand in der ersten Hälfte offensiv nicht statt, denn die Breisgauer hatten alles im Griff. Nach einem Foulspiel Huntelaars im Strafraum eines C-Stürmer Schalay, das Schiedsrichter Reichel kurz noch in der Review-Area überprüfen musste, verwandelte der Gefaulte selbst zum 2:0. Auch nach der Pause der Tabellenletzte viel zu harmlos. Anders Freiburg mit Entschlossenheit und Christian Günther. Der Kapitän erhöhte mit 2 sehenswerten Treffern auf 4:0. Das auch der Endstand, der dem Sportclub nach zuletzt 2 Niederlagen wieder ein wenig von Europa träumen lässt. Der Abstieg von Schalke 04 dagegen ist so gut wie besiegelt.
Verliert Schalke nächsten Dienstag nämlich bei Arminia Bielefeld, dann ist der Abstieg schon Realität. Aber die Bielefelder, die begeisterten wenig heute beim FC Augsburg. Schwacher Fußball, kein Sieger, berichtet Thomas Kattenbeck.
Schwer zu sagen, wem das Unentschieden am Ende mehr genutzt hat. Aktuell wahrscheinlich sogar den Augsburgern, die damit den Abstand auf den Relegationsplatz, also auf die Bielefelder, auf 6 Punkte halten. Die Partie hatte tatsächlich keinen Sieger verdient. 2 richtig dicke Chancen gab es auf jeder Seite. Zum einen einmal Vargas, der Augsburger Stürmer, scheiterte in der 77. Minute allein an Bielefelds Keeper Ortega. Vogelsammer, Stürmer bei Bielefeld, bringt das Kunststück in der ersten Halbzeit fertig, aus 11 Metern tatsächlich freistehend nicht mal das Tor zu treffen. Augsburg verpasst damit den ganz großen Befreiungsschlag. Bielefeld kann nach dem 0:0 in Augsburg weiter vom Klassenerhalt träumen.
Und in Liga 2 gab es an diesem 29. Spieltag wegen Corona-Absagen nur eine Partie und dabei schubste St. Pauli die Würzburger Kickers ganz nah an den Tabellenabgrund. Was der 1. FC Köln als erster deutscher Profiklub bereits im letzten Herbst schaffte, hat sich jetzt auch der FC Internationale Berlin verdient. Das Nachhaltigkeitszertifikat entwickelt vom TÜV Rheinland und der Universität Wittenherdecke. Damit sind die Berliner der erste deutsche Amateursportverein, dem dieses Zertifikat verliehen wurde. Tommy Wheeler hat den Nachhaltigkeitsbeauftragten des Clubs nach der erfolgreichen Präsentation auf Abstand natürlich getroffen.
Umgeben von der Berliner Stadtautobahn und Gartenkolonien liegt die Vereinsanlage des FC Internationale. Ein Prüfer vom TÜV Rheinland mit Sitz in der Hauptstadt hat sich gestern 8 Stunden lang das Nachhaltigkeitskonzept des Vereins vorstellen und erläutern lassen. Oliver Brändle ist der Nachhaltigkeitsbeauftragte von Internationale.
Der Prüfer hat sich die Zeit genommen, alle unsere Projekte, unsere neuen Leitlinien etc. anzuschauen. Das ganze Nachhaltigkeitsteam war ständig präsent. Der Prüfer guckt sich an, ob wir den Standard des ZNU erfüllen. Das heißt, es sind ungefähr 40 Forderungen zur Nachhaltigkeit. Wir zeigen dem Prüfer, wie wir die Standardforderungen umsetzen und wie wir auch für die nächsten Jahre uns da ständig verbessern wollen. Und dann macht der Prüfer einen Rundgang in der Anlage, guckt sich auch das technische Equipment an. Da geht es ja auch um Energie, um Wasser, um Abfall und auch um Arbeitssicherheit.
Besonders angetan war der Prüfer von der Philosophie des Vereins, mit der sich Internationale einen Namen in Berlin gemacht hat.
Wir sind ja im Verein schon immer gegen Rassismus aufgetreten, tragen auf unseren Trikots das No-Rassism-Logo seit 25 Jahren. Wir tragen keine Werbung, wir zahlen ja auch kein Geld für Fußballer, die hier spielen. Wir haben auch wenig Sponsoren, wir leben überwiegend von den Beiträgen der Mitglieder.
Rund 1200 sind es, darunter viele Mädchen und Jungen, denn Internationale kümmert sich intensiv um Nachwuchsförderung und Integrationsarbeit. Vorrangiges Ziel ist es nun, das Engagement für Nachhaltigkeit auch anderen Vereinen schmackhaft zu machen. Internationale will Vorreiter für den Amateursport sein. Dabei will der Club in den nächsten 3 Jahren, solange ist das Zertifikat gültig, einiges anpacken.
Wir werden sukzessive unsere Bekleidung und unseren Fanshop-Artikel umstellen auf Fairtrade-Artikel. Das ist sicherlich ein Prozess, der etwas länger dauert, aber wir werden, denke ich, in den nächsten 3-4 Jahren da einen enormen Fortschritt erreichen.
Außerdem soll das Catering für Mitglieder und Gäste unter dem Gesundheitsaspekt auf Angebote aus der Region umgestellt werden. Im kommenden Jahr will der Club klimaneutral sein. Die sozialen und ökologischen Projekte sollen durch einen Nachhaltigkeitsfonds finanziert werden. In einem Jahr kommt der Prüfer vom TÜV Rheinland dann wieder bei Internationale vorbei, um sich ein Bild davon zu machen, was der Verein von seinen Zielen bislang umgesetzt hat und wo noch Luft nach oben ist.
Tommy Wheeler berichtete über den FC Internationale, der jetzt ein Nachhaltigkeitszertifikat bekommen hat. Kurz vor dem an diesem Wochenende geplanten Beginn ist das Top-4-Turnier um den deutschen Basketballpokal in München auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Kilian Mehle weiß mehr dazu.
Die Spieler vom FC Bayern Basketball und vom Gegner aus Ulm waren gerade in der Halle angekommen. Da erreichte sie die Nachricht, dass das Turnier abgesagt wurde. Am Freitag war ein Spieler der Göttinger, die im 2. Halbfinale gegen Alba Berlin antreten sollten, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Heute folgte ein 2. positiver Test. Das Pokalturnier musste daraufhin abgesagt werden, denn das Gesundheitsamt in München entschied, dass Göttingen nicht spielen darf. Die Niedersachsen beantragten daraufhin eine Terminverlegung, der stattgegeben wurde. Wann das Final Four Turnier um den deutschen Basketballpokal stattfinden wird, soll zeitnah bekannt gegeben werden. Austragungsort wird aber wieder München sein. Einen positiven Nebeneffekt hat die Absage aber zumindest für den FC Bayern Basketball. Die Mannschaft kann sich jetzt voll auf das erste Spiel in den Playoffs der Euroleague in Mailand am kommenden Dienstag konzentrieren.
Die Formel 1 ist ja bereits in eine neue Saison gestartet. Morgen beim WM-Rennen in Italien wird es ein Duell zwischen Mercedes und Red Bull geben, sagt Jens Wolters nach dem Qualifying.
WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton musste schon jede Menge von seinem Können auspacken, um am Ende das Qualifying zu gewinnen. 35.000stel Sekunden waren letztendlich sein knapper Vorsprung, aber nicht etwa vor dem erwarteten Kontrahenten Max Verstappen aus den Niederlanden, sondern dessen Red Bull-Teamkollege Sergio Perez wurde Zweiter vor Verstappen. Sebastian Vettel im Aston Martin sicherte sich Platz 13 für das Rennen in Imola und Formel-1-Neuling Mick Schumacher wird von Startposition 18 aus in den großen Preis der Emilia-Romagna gehen.
19:30 Uhr, Sie hören Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk. Und die Beckenschwimmer, die sind an diesem Wochenende in Berlin zur Olympia-Qualifikation im Wasser. Lars Becker mit den Entscheidungen.
Florian Wellbrock ist einfach nicht zu stoppen. Der Doppelweltmeister gewann bei der Olympia-Qualifikation in Berlin auch die 400 Meter Freistil in einer Weltklasse-Zeit. Diese Strecke wird Wellbrock in Tokio aber nicht schwimmen. Er konzentriert sich ganz auf die langen Freistilstrecken. Seine Verlobte Sarah Köhler denkt dagegen noch über einen 400 Meter Start nach. Die Berechtigung hat sie sich heute gesichert. Ihre insgesamt dritte Normerfüllung. In Japan ist Deutschland auch in der Königsdisziplin 100 Meter Freistil beteiligt. Bei den Frauen knackte Annika Bruhn nach den 200 Metern auch die Norm über die kürzere Freistilstrecke. Und Damian Wierling holte sich als 18. Schwimmer das Ticket für einen olympischen Einzelstart. Und die Summe der besten Zeiten hat gerade so gereicht, um auch die 4x100 Meter Freistilstaffel der Männer als letztes der 7 Quartette nach Tokio zu bringen.
Während also die AthletInnen dabei sind, sich für die Spiele in Tokio zu qualifizieren, bietet der Schwimmverband in der Außendarstellung ein desolates Bild. Ein Grund sind die jüngsten Personalentscheidungen. Alles begann mit erneuten Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen den Bundestrainer Langstreckenschwimmen, auf die der Verband dann reagierte.
Der Deutsche Schwimmverband verurteilt jegliche Form von Missbrauch und Gewalt gleich, ob körperlicher, seelischer oder sexueller Art.
So begann Mitte Februar die Pressemitteilung des Dachverbandes. Der Hintergrund: Im Spiegel hatten Schwimmerinnen Vorwürfe sexualisierter Gewalt erhoben. Beschuldigt der Bundestrainer im Langstreckenschwimmen Stefan Lurz. Gegen ihn hatte es bereits vor Jahren Ermittlungen gegeben, die aber dann eingestellt wurden. Aktuell ging es um eine E-Mail an den Verband aus dem Jahr 2019 mit Vorwürfen gegen Stefan Lurz und um die Frage, haben die Verantwortlichen damals, etwa Sportdirektor Thomas Kurschilgen, auf die geschilderten Vorwürfe angemessen reagiert? Auch den Athletinnen und Athleten ist die Aufklärung der Vorwürfe ein Anliegen. Athletensprecher Tobias Preuß bekräftigt,
dass Verantwortlichkeiten dafür halt eben gefunden werden müssen und dementsprechend dann auch gehandelt wird. Das liegt uns einfach ganz besonders am Herzen, das auch nochmal klarzustellen. Sexualisierte Gewalt hat im DSV keinen Platz.
Gern hätten sich Tobias Preuß und seine Kollegin Sarah Köhler mit dem Verbandsvorstand über die aktuelle Situation im DSV ausgetauscht. Auch über die Entlassung von Sportdirektor Thomas Kurschilgen. Die erfolgte kurz nach dem Rücktritt von Bundestrainer Stefan Lurz, wurde aber zunächst nicht offiziell bekannt. Die AthletInnen baten schriftlich um ein Gespräch mit dem Vorstand.
Aber leider eben erfolglos, sodass wir die Entscheidung aus der Presse erfahren mussten und auch auf nochmaliges Nachfragen wir keine Antwort bekommen haben. Und da möchte ich jetzt auch nochmal deutlich machen, dass wir uns kein Vetorecht erhoffen im Sinne von wir segnen Entscheidungen ab, sondern lediglich, dass wir einen Informationsfluss herstellen wollen und beibehalten wollen, sodass wir die Athletenschaft einfach im Bilde sind.
Erst nachdem die AthletInnen den Compliance-Beauftragten des Verbandes eingeschaltet hätten, sei ein Austausch zustande gekommen. Mitte März hatte sich Verbandspräsident Marco Troll in einer weiteren Pressemitteilung bei allen Betroffenen sexualisierter Gewalt entschuldigt und Aufklärung im Fall Lurz angekündigt. Dabei fiel auch der Satz:
Personen, die nicht alles in ihrer Macht Stehende tun, um dieser enormen Verantwortung gerecht zu werden, sind für uns als Verband nicht tragbar.
Ob sich hier eine Verbindung zur Kündigung des Sportdirektors Thomas Kurschilgen herauslesen lässt, bleibt unklar. Offiziell bestätigte der Verband den Rauswurf seines mit großen Befugnissen ausgestatteten Sportdirektors erst Ende März. Ein Grund für die Entlassung nannte Präsident Marco Troll auch im Interview mit dem Deutschlandfunk vor wenigen Tagen nicht.
Da haben wir dieses sogenannte schwebende Verfahren und da kann Ihnen keine Auskunft dazu geben.
Die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung bestätigt Jan-Friedrich Beckmann, Anwalt von Thomas Kurschilgen. Er schreibt auf unsere Frage, ob sein Mandant im Umgang mit den Vorwürfen gegen Bundestrainer Stefan Lurz Fehler gemacht bzw. das damals geltende DSV-Regelwerk nicht korrekt umgesetzt habe.
Herr Kurschilgen hat sich in jeder Hinsicht pflichtgemäß verhalten und insbesondere alle verbandsinternen Verfahrensregeln, die für Fälle wie den hier in Rede stehenden gelten, eingehalten.
Ähnlich äußerten sich diverse Gesprächspartner unabhängig voneinander auf Nachfrage des Deutschlandfunks. Gleichzeitig mit der offiziell verkündeten Entlassung des Sportdirektors präsentierte der Verband Ende März weitere Personalien. Der Unternehmensberater Michael Rosenbaum sollte den DSV einmal beim sogenannten Zukunftsprozess 2026 unterstützen. Zum anderen kümmerte er sich um einen Kurschilgen-Nachfolger und empfahl den ehemaligen Wasserballer Dirk Klingenberg.
Und deshalb war dann damals Stand der Informationen, das wäre der geeignete Mann. Und dann haben wir entschieden, ihn zu nehmen.
Wenige Stunden später nahm der Verbandsvorstand und Präsident Marco Troll diese Entscheidung zurück. Der Grund? Ein Saunaclub hatte vor 7 Jahren das Masters-Wasserballteam um Dirk Klingenberg gesponsert. Fotos des Teams mit unbekleideten Frauen inklusive. Unvereinbar mit den groß angekündigten
höchsten moralischen und ethischen Ansprüchen des Deutschen Schwimmverbandes.
Die Verantwortung für die Personalie Klingenberg sieht Verbandspräsident Troll allerdings nicht bei sich.
Vorstand war nicht unterrichtet, denn wenn wir es gewusst hätten, dann hätten wir natürlich diese Entscheidung so nicht getroffen.
Auch wenn er alle Schuld bei Rosenbaum sieht, der offenbar von den Fotos wusste, ohne deren Brisanz zu erkennen, will der DSV-Vorstand für die Zukunftsplanung des Verbandes am Unternehmensberater festhalten.
Sie sind der Präsident. Haben Sie überlegt, ob Sie aus diesem Fehlstart Konsequenzen ziehen müssen und zurücktreten müssen?
Das war jetzt nie Thema. Es ist nicht gut gelaufen. Ich sage einfach suboptimal gelaufen. Auf der anderen Seite, wir haben es nachbereitet. Herr Rosenbaum hat sich auch dafür entschuldigt, öffentlich entschuldigt. Und insofern für uns sehen wir keine Konsequenzen im Vorstand, was anderes zu tun.
Finden Sie nicht, dass Sie einen großen Fehler gemacht haben?
Das ist alles relativ in einem großen Fehler. Es war ein Fehler. Wir können aber nur die Entscheidungen anhand des vorliegenden Informationsmaterials treffen. Und diese Informationen sind uns nicht vorgelegen. Insofern, ja, ob es jetzt ein schwerer Fehler war oder ein leichter Fehler, das spielt jetzt keine Rolle. Es ist halt passiert.
So entspannt sehen andere im DSV die Sache nicht. Im Gegenteil. Am 3. April schickten die Landesverbände Niedersachsen, Hamburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt einen Brief an Marco Troll, besorgt über die jüngsten Personalentscheidungen.
In den letzten 3 Monaten wurden Diskussionen um die Stelle des der Direktor in Leistungssport geführt, die dazu geeignet sind, nicht nur eine Person in schwierige Verhältnisse zu bringen, vielmehr wird das Amt in sich derzeit schwer beschädigt.
Das bedeutet, mindestens seit Januar diskutiert der neue Vorstand über die Personalie Thomas Kurschilgen. Insider beschreiben den Sportdirektor als hochkompetent und hochprofessionell. Im Umgang sei er unbequem, ein harter Hund, wolle seine Vorstellungen durchsetzen, heißt es. Kurschilgen, qua Satzung mit weitreichender Verantwortung ausgestattet, war die Führungsperson im DSV. Bot also die Personalie Lurz die perfekte Gelegenheit, den beim neuen Vorstand ungeliebten, weil zu mächtigen Sportdirektor loszuwerden? Die 5 kleineren Landesverbände haben auf ihren Brief auch nach knapp 2 Wochen bis gestern keine Antwort bekommen. Genauso ging es den Bundestrainern, die gemeinsam mit Athletensprecherin Sarah Köhler ebenfalls an den Präsidenten und den Vorstand geschrieben haben. Sorge um die leistungssportliche Zukunft des Verbandes spricht daraus, die Lücke, die Sportdirektor Kurschilgen hinterlässt und die finanzielle Entwicklung des Verbandes. Nach Informationen des Deutschlandfunks steht der DSV aktuell vor einem Liquiditätsproblem. Einen Haushaltsplan, den die Mitgliedsverbände eigentlich spätestens zum Ende des 1. Quartals des neuen Jahres absegnen müssen, gibt es nicht. Auf die Frage, ob er sich sicher sei, dass der DSV alles bezahlen könne, antwortet der Präsident:
Was ist schon sicher in der heutigen Zeit? Man muss jetzt vorsichtig sein, wie irgendwie aussagen. Wie gesagt, wir stellen jetzt mal fest, analysieren das Ganze und dann werden wir besprechen, auch wie das Finanzielle, wie es weitergehen soll. Das sind viele Faktoren, die da reinspielen, eben auch Corona-bedingt.
Auch auf diese Fragen gibt es keine klare Antwort. Wann kommt ein neuer Leistungssportdirektor? Wird es Michael Groß sein? Wie geht es eigentlich weiter mit dem Deutschen Schwimmverband? Die Probleme könnten noch größer werden, wenn sich herausstellt, dass die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Stefan Lurz auch als Vorwand gedient haben, um einen unliebsamen Sportdirektor loszuwerden. Dann hätten Sportfunktionäre das Thema sexualisierte Gewalt instrumentalisiert und missbraucht für machtpolitische Zwecke. Das wäre eine Verhöhnung aller Betroffenen sexualisierter Gewalt im Sport.
Andrea Schülke berichtete über das Chaos beim Deutschen Schwimmverband. Und weil es dazu so viel zu sagen gibt, bereitet sie dieses spannende Thema noch ausführlicher auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Auch für die deutschen Judoka geht es derzeit um die Olympiastartplätze. Sie müssen in der Pandemie Wettkampf um Wettkampf bestreiten. Aktuell in Portugal die zweite Europameisterschaft innerhalb von 5 Monaten. Im Juni steht dann noch die Weltmeisterschaft in Ungarn an. Ende März hatten sich 7 Personen aus der deutschen Judo-Mannschaft mit Corona infiziert in einem Trainingscamp in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Es folgten Quarantänen, Abzug der Teams und komplizierte Rückholaktionen, die auch dem Präsidenten des deutschen Judo-Bundes Sorgen bereiteten. Heute Nachmittag habe ich Daniel Keller gefragt, was er aus diesen Erlebnissen gelernt hat und welche Konsequenzen daraus gezogen wurden.
Also für uns war wichtig, dass wir da keine kurz entschlossenen Entscheidungen treffen, sondern dass wir genau hinschauen und eine Auswertung vornehmen. Das haben wir gemeinsam getan mit den Athleten und auch mit unserem medizinischen Team und haben jetzt 3 neue Festlegungen. Zum einen die Festlegung, dass wir keine internationalen Lehrgänge mehr anfahren werden, sondern nur noch nationale Lehrgänge, wo wir selber auch das Hygienekonzept lückenlos überwachen können. Und als zweites haben wir eingeführt, gültig ab Anfang nächster Woche, dass an allen Bundesstützpunkten, wo unsere Athleten, vor allem die Olympiakaderathleten, sich aufhalten, täglich sich testen lassen müssen und auch täglich testen lassen wollen. Und als drittes werden wir nochmal ganz genau hinschauen, wie wir die weitere Wettkampfplanung bis zu den Olympischen Spielen gestalten.
Es reicht also nicht, so Ihr Fazit, sich auf die Veranstalter zu verlassen. Sie müssen das Testen alles selber in die eigenen Hände nehmen?
Also wir müssen nach unserer Analyse ein Stück weit unterscheiden zwischen den Wettkämpfen und den Lehrgängen, die wir bis dato besucht haben. Das Hygienekonzept für die internationalen Wettkämpfe, die organisiert sind von der Internationalen Judo-Föderation, scheinen sicher, so sicher, wie sie halt an der Stelle nur sein können. Bei den Lehrgängen haben wir große Fragen und dementsprechend können wir, glaube ich, sagen, die Wettkämpfe reisen wir an mit den Athleten, wo es notwendig ist. Und bei den Lehrgängen müssen wir selber Herr des Verfahrens werden.
Das sind nun alles zusätzliche Kosten, die da auf Sie zukommen werden oder auf Sie zugekommen sind. Wer zahlt das alles?
Naja, das ist eine große Frage, aber klar ist, hier sollten wir nicht an den Kosten irgendwo sparen, aber für uns als Verband ist es natürlich eine doppelte Belastung. Wir haben zum einen jetzt die Mitgliederzahlen vom letzten Jahr. Wir haben einen Verlust von knapp 12%. Das macht sich natürlich finanziell auch bemerkbar. Dementsprechend sind natürlich solche Corona-Maßnahmen auch eine Herausforderung für uns.
Wie hart sind denn insgesamt die finanziellen Belastungen und Konsequenzen, die Sie durch Corona treffen?
Also man muss sich vorstellen, dass wir mit einem Wegbruch von zwischen 10.000 und 14.000 Mitglieder haben wir also auch Einbußen, die sich zwischen 100 und 140.000 Euro irgendwo bemessen in dem Rahmen. Bei dem, was wir jetzt schon bis dato an zusätzlichen Maßnahmen haben, reden wir in ähnlicher Kostengröße von Investitionen für Schutzmaßnahmen für unsere Sportler. Und das können wir auf Dauer natürlich nicht durchhalten. Hier brauchen wir Unterstützung und hier sind wir in Gesprächen und müssen auch ein Stück weit Druck machen gegenüber BMI, dass hier weitere Mittel freigegeben werden für uns.
Das heißt, Sie werden sich konkret an das Bundesinnenministerium, das ja für den Sport auch zuständig ist, wenden und um finanzielle Unterstützung extra bitten?
Ja, wir haben bis dato eine Regelung, dass wir für internationale Wettkämpfe Testungen bezahlt bekommen. Alles, was den Trainingsbetrieb angeht und die dortige Testung, die wir bis dahin schon vorgenommen haben und jetzt auch die Verschärfung mit einer täglichen Testung, die bekommen wir nicht bezahlt. Da gibt es bis dato keine Unterstützung. Und hier ist unser erster Ansprechpartner der Bund. Und selbstverständlich werden wir uns auch mit den Bundesländern auseinandersetzen, wo die Bundesstützpunkte platziert sind.
Wäre auch der Deutsche Olympische Sportbund ein Ansprechpartner?
Der DOSB steht uns natürlich an der Seite, gemeinsam als Interessenvertreter mit dem BMI zu sprechen und wird sicherlich auch unser Anliegen unterstützen. Der DOSB hat auch eine sehr gute Athletenvertretung, die sich auch einen weiteren Ausbau der Schutzmaßnahmen an der Stelle ein Stück weit wünschen. Ich gehe davon aus, dass der DOSB unser Anliegen mit unterstützen wird.
Sie haben jetzt deutlich gemacht, wie problematisch gerade in dieser Pandemiezeit die Trainingsmaßnahmen, die Trainingslager und auch die Großereignisse sind für die deutschen Judoka auf dem Weg zu den anstehenden Olympischen Sommerspielen. Da geht es ja tatsächlich auch um ihre Existenz als Verband, denn von den Ergebnissen in Tokio hängt ja die weitere Förderung dann ab. Werden denn für diese Potenzialanalyse des Deutschen Olympischen Sportbundes diese Spiele in Tokio bewertet wie alle anderen zuvor?
Ja, das ist eine große Diskussion. Nach derzeitigem Informationsstand ist es so. Das heißt, dass der Prozess, der für die Wintersportarten ein Stück weit schon abgeschlossen ist, für die Sommersportarten nach diesen Olympischen Spielen, jetzt nach den verschobenen Spielen, stattfinden soll. Und damit natürlich auch die finanziellen Zusagen für den nächsten und auch den übernächsten Zyklus. Man muss sich die Frage stellen, und die Frage, glaube ich, wird von den Verbänden auch immer lauter, inwieweit sind aber solche Ergebnisse nach solchen Olympischen Spielen mit den besonderen Herausforderungen überhaupt, wie soll ich sagen, wie können Sie das überhaupt abbilden? Ist das quasi der richtige Weg, diese Ergebnisse mit einzubeziehen in den nächsten Fördermittelentscheidungen? Das kann man durchaus kritisch sehen. Und hier müssen wir dringend auch gucken, ob das der richtige Weg ist.
Wie lautet denn Ihre Antwort auf diese Frage, ob bei dieser ganzen Chancenungleichheit und den widrigen Rahmenbedingungen eine solche Bewertung wie zuvor überhaupt zu vertreten sei?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle Entscheidungen, die wir treffen, immer als erstes die Gesundheit der Athleten im Vordergrund stehen muss. Und da darf für keinen Verband irgendwo ein zweitgeordnetes Interesse sein, dass man damit vielleicht auch Fördermittel für die nächsten 4 oder 8 Jahre irgendwo sichern muss. Dementsprechend bin ich überzeugt, dass wir vielleicht auch ein Stück weit den Abschluss dieser Potenzialanalyse auch bis zu den nächsten Olympischen Spielen sicherlich aussetzen können. Wir haben auf dem Weg zu den nächsten Olympischen Spielen weitere Höhepunkte, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, womöglich dann hoffentlich auch bald wieder, wenn die Corona-Situation eine beherrschbare ist. Und dann sollte man gucken, ob man nicht lieber diese Ergebnisse ein Stück weit mehr ins Ergebnis mit einbezieht.
Haben Sie weitere Befürworter für diese Idee?
Ich sage es mal so, wir Verbände diskutieren viel. Man muss dazu sagen, dass der Schwerpunkt klar erstmal ist, diese Olympischen Spiele abzusichern. Und es ist auch immer schwierig, inwieweit sich der ein oder andere Sportverband da auch aus der Deckung zieht.
Also eine Absage dieser Spiele in Tokio würde Ihnen nicht helfen und nicht in den Sinn kommen?
Also auch nach Rücksprache mit unseren Athleten halten wir fest an dem Plan, an diesen Olympischen Spielen teilzunehmen. Wir werden sicherlich immer auf Sicht fahren müssen, gucken, wie die Situation ist. Aber derzeit wollen wir diese Spiele durchführen. Wir sagen bloß, die Ergebnisse werden sicherlich nicht das Gesamtbild abbilden und wird sicherlich auch keinem Verband in Gänze gerecht werden können.
Sagt Daniel Keller, der Präsident des Deutschen Judo-Bundes, hier im Deutschlandfunk. Und inzwischen ist Bayer Leverkusen mit 2:0 in Führung gegangen gegen den ersten FC Köln. In der 51. Minute hat Moussa Diaby zum 2:0 der Leverkusener getroffen. Mit Covid-19 hatte auch Sarah Alexandra Scheurich zu kämpfen. Im letzten Jahr hatte sie sich nicht nur mit dem Coronavirus infiziert, zudem ist sie auch noch in ein Loch gefallen, suchte sich in der Depression selbst psychiatrische Hilfe. Ihr großes Ziel, Olympia in Tokio vor Augen. Die Boxerin hat sich inzwischen zurückgekämpft und darf vielleicht trotzdem nicht zu den Sommerspielen, denn Profiboxerin Christina Hammer ist ins Amateurlager zurückgewechselt in Scheurichs Gewichtsklasse. Bei einem europäischen Turnier sollen bald die letzten Olympiatickets vergeben werden und wer von den beiden dort dann kämpfen darf, das sollte jetzt eigentlich in einem Ausscheidungskampf in Nordirland entschieden werden. Wieder kam Corona dazwischen, diesmal bei einem Mitreisenden, also tagelang Quarantäne im Hotel in Belfast für Sarah Scheurich und dort habe ich sie noch vor ihrer Abreise per Skype erreicht und gehört, wie sehr die Ungewissheit die Sportlerin belastet.
Das ist psychisch krass. Es sind nicht mal mehr 100 Tage bis Olympia und ich sitze jetzt 10 Tage in Quarantäne. Das ist einfach so ein Riesenanteil, wenn man bedenkt, dass ich hier einfach nicht optimal trainieren kann. Also normalerweise zu Hause würde ich jetzt vielleicht auch noch Schnellkrafttraining machen. Ich könnte joggen gehen, ich könnte auf dem Laufband mit Pulsgurt alles ordentlich überwachen. Ich könnte ordentlich kochen. Hier konnte ich mir Gott sei Dank auch ein bisschen Gemüse bestellen, aber es dauert immer ein bisschen, bis die Sachen ankommen. Ich habe hier nicht mal eine Gymmatte bekommen und das ist halt alles nicht optimal, nicht so, wie man sich eine Olympia-Quali wünscht. Und das belastet einfach alles. Und dann kommt dazu, dass man ja noch nicht mal weiß, wie es weitergeht. Ich noch nicht weiß, ob ich überhaupt zur Quali fahren kann, wer die Nummer 1 ist, ob ich mich überhaupt die Chance bekomme, mich zu qualifizieren. Und ja, ich weiß nicht, das ist schon krass.
Sie haben jetzt mehrfach gesagt, dass das mental wahnsinnig schwer zu verarbeiten ist. Wer unterstützt Sie denn in dieser Zeit und baut Sie auch auf?
Oh Gott, also ich telefoniere mehrmals am Tag im Moment mit meinem Papa, der ist Gott sei Dank für mich da und unterstützt mich total, meine Mutti auch und die helfen mir. Ich habe auch einen ganz tollen Psychiater und eine Therapeutin, aber mit denen bin ich telefonisch nicht in Kontakt, aber die sind sofort für mich da, wenn ich wieder zu Hause bin. Dann,
vom Deutschen Boxverband natürlich. Auch jemand?
Nee, das wäre schön, aber tatsächlich fühle ich mich da schon ein bisschen alleine gelassen. Wenn man E-Mails schreibt, bekommt man nicht unbedingt Antworten auf die Fragen, die man stellt. Man wird oft vertröstet und das nervt mich auch ein bisschen, weil ich finde, es ist überhaupt nicht transparent und ich möchte mich einfach nur gut vorbereiten können. Und das sollte auch deren Ziel sein. Das Ziel vom Verband sollte sein, dass die Sportler sich optimal vorbereiten können. Und ich finde, das ist oft nicht gegeben. Ich verstehe auch nicht, warum sich da so verhalten wird, aber...
Auf Ihrem Instagram-Profil schreiben Sie genau das. Ich kann nur so stark sein, wie mein Verband es zulässt. Was genau meinen Sie damit?
Ja, ich finde, Verband und Sportler sollten eigentlich genau mit Trainern auch ein Team sein, was zusammenarbeitet. Und wir haben alle das Ziel, am Ende bei Olympia Medaillen zu holen. Und das ist auch mein Ziel. Und ich will da auch wirklich nur hin, wenn ich verdiene, wenn ich am Ende die Nummer 1 in Deutschland bin und mich qualifizieren kann. Und das sollte eigentlich eben auch das Ziel vom Verband sein, die beste Sportlerin zu schicken. Und ich habe das Gefühl, dass man mir Steine in den Weg legt. Es sind so viele Sachen, die dieses Jahr passiert. Ich sollte Anfang des Jahres nicht zum Trainingslager fahren, wegen meiner Psyche. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann dort nicht den Willen sehen, dass man sich Sorgen um meine Gesundheit macht, weil ich wurde nicht einmal gefragt, wie es mir geht. Ich habe auch bis jetzt noch nicht die Nominierungskriterien, die offiziellen vom Verband erfahren. Ich habe dort mehrmals per E-Mail geschrieben, hey, wie sind die? Ich muss das wissen, damit ich mich ja auch darauf vorbereiten kann, damit ich mich einstellen kann, welcher Wettkampf ist wichtig. Unmöglich. Es wird einfach nicht gemacht. Es gibt zum Beispiel auch immer noch keine Antwort auf das Trainingslager letztes Jahr in Sölden, wo wir uns mit Corona infiziert haben. Hat die Athletenvertretung offizielle Fragen gestellt? Darauf gibt es keine schriftliche Antwort.
Sie sind ja in dieser Situation sozusagen gezwungen worden, weil Profiboxerin Christina Hammer eben in den Amateursport, in ihre Gewichtsklasse zurückwechselte. Warum ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist in den Regeln so festgelegt. Unser Verband muss da zustimmen und die AIBA, also der Weltverband von den Amateuren, muss das, glaube ich, auch noch unterzeichnen erlauben. Das ist schon alles regelkonform und deswegen ist es auch vollkommen legitim, dass sie jetzt diesen Weg geht über den Amateursport eben zu Olympia. Und für mich auch vollkommen okay, weil ich will ja die beste Deutsche sein, um dann zur Quali zu fahren. Und ob sie Profiboxerin vorher war oder nicht, spielt für mich da keine Rolle. Und wenn sie diese Chance nutzen möchte, ist es auch absolut okay. Aber natürlich muss der Verband da zustimmen.
Also wenn es jetzt zum Ausscheidungskampf kommen würde, dann würden Sie akzeptieren, diejenige, die gewinnt, fährt?
Auf jeden Fall. Also ich will ja auch nichts, was mir nicht zusteht. Und ich möchte mir diesen Platz erkämpfen. Aber ich möchte eben auch faire Bedingungen. Und wenn ich jetzt hier 10 Tage in Quarantäne bin und dann quasi 2 Tage später boxen sollte, dann ist es meiner Meinung nach nicht fair.
Aber ist es denn fair, überhaupt eine Profisportlerin gegen eine Amateursportlerin, die ein ganz anderes Umfeld dann auch hat in der Betreuung, in den Trainingsbedingungen, gegeneinander aufzustellen?
Ich würde schon sagen, dass es fair ist, weil also Profi bedeutet nicht unbedingt, dass diejenigen besser sind. Das ist natürlich von der Art und Weise schon ein bisschen komisch, weil wir natürlich jahrelang auch von Steuergeldern theoretisch gefördert wurden und dass man dann eine Sportlerin wie mich, sag ich mal, die 10,5 Jahre in der Nationalmannschaft, ich bin 15 Jahre Leistungssportlerin, seit 8 Jahren in der Bundeswehrförderung, dass man dann einfach sagt, okay, wir holen jetzt einen Profi, weil ich meine, es wurde ja auch viel Geld in mich investiert und ich verstehe es nicht ganz, dass man nicht sagt, so okay, ich hatte letztes Jahr Probleme nach dieser Corona-Infektion, die in einem Trainingslager aufgekommen ist, dass man da nicht sagt, okay, was können wir machen, um dich wieder fit zu machen? Weil ich meine, inzwischen bin ich würde noch nicht sagen 100% auf dem Leistungsstand, aber ich bin schon wieder krass fit und ich kann mich mit Christina Hammer auf eine Stufe stellen und wir können uns aneinander messen und es ist kein ungleiches Verhältnis. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht einfach aktiver versucht, die Sportler auf Leistung zu bringen, die man schon jahrelang gefördert hat, mit denen man jahrelang zusammenarbeitet. Und warum man da, sag ich mal, so viel investiert, einen Profi zu holen, obwohl man jemand Gutes hat.
Sie gehören zu den Amateurboxerinnen, zu den Aktiven, die offensiv auf Missstände wie sexualisierte Gewalt im Frauenboxen hinweisen. Spielt das eventuell in der aktuellen Entwicklung eine Rolle?
Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe mir damit natürlich keine Freunde gemacht. Und ich war ein bisschen erschrocken, als ich jetzt öffentlich gepostet habe, dass ich meine Förderung verloren habe, dass dort tatsächlich Leute, die ich nicht kenne, die nicht in irgendwelchen Vorständen sitzen, sondern wirklich private Menschen geschrieben haben. Ja, damals, als sie den Mund aufgemacht habe ich schon gewusst, dass sie die nächsten Kämpfe verlieren wird. Und da geht es ja nicht um Leistung, sondern dort wurde quasi vorausgesehen, dass mir das auch persönlich schadet im Ring. Und ich finde es krass, dass das schon so an die Allgemeinheit durchgedrungen ist, dass es offensichtlich nicht gut ist, wenn man den Mund aufmacht und Missstände anspricht. Und ich weiß auch, dass mir das keinen Vorteil gebracht hat im Boxen. Auf jeden Fall nicht. Also es hat mir sehr viele Nachteile gebracht. Es war eine sehr harte Zeit. Aber ich bin trotzdem stolz, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube sonst, also ich kann in den Spiegel gucken und ich glaube, wenn ich einer von den Personen wäre, die ich jetzt so kritisiert habe oder die mir vielleicht auch Steine in den Weg legen, dann könnte ich das nicht. Und ich bin schon stolz darauf, dass ich das so mache und immer noch dazu stehe.
Christina Hammer gilt dagegen vielen als Aushängeschild, ist im Social-Media-Bereich sehr einflussreich, modelt, kocht im BVB-TV des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und engagiert sich für die Initiative Stärker als Gewalt des Bundesfamilienministeriums. Sie haben vorhin gesagt, dass der Verband Christina Hammer geholt hat quasi. Also ist das tatsächlich eine aktive Kontaktaufnahme gewesen, um möglicherweise die Medaillenchancen dann noch zu erhöhen in Tokio?
Also ich kann das nur vermuten, aber ich glaube tatsächlich, dass da schon eher die Intention von unserem Verband ausging. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich möchte auch niemandem jetzt irgendwie was Falsches unterstellen. Aber egal, wie es passiert ist, dass der Verband sie aber natürlich mit offenen Armen empfangen hat.
Fühlen Sie sich ausgebotet und abgeschrieben?
Auf jeden Fall. Also allein die Tatsache, dass man nach 8 Jahren Nationalmannschaft, nach 5 Weltmeisterschaften, die ich für diesen Verband geboxt habe und auch einfach international sehr, sehr viele Medaillen geholt habe, mehr als die meisten, dass ich nicht mal persönlich mitgeteilt bekommen habe, dass meine Förderung beendet wird und bis jetzt auch eigentlich noch keine offizielle Nachricht davon habe, obwohl das schon über eine Woche her ist, finde ich krass. Das finde ich frech und ich finde, das ist unsportlich.
Wie haben Sie dann davon erfahren und was ist die offizielle Begründung dafür?
Also eine Begründung gab es noch gar nicht. Ich habe nur erfahren von einem Mitarbeiter der Sportfördergruppe Frankfurt-Oder und zu der ich gehöre, mit dem habe ich telefoniert. Er hat gesagt, so, hat der Chef schon mit dir gesprochen? Und ich, nee, wieso? Und er so, oh Mann, jetzt muss ich dir hier die schlechte Nachricht überbringen. Also der wusste auch nicht, dass ich es noch nicht wusste und hat mir dann eben erzählt, dass meine Förderung einfach nicht fortgeführt wird nächstes Jahr. Ich bin jetzt noch bis quasi 31. Dezember bei der Bundeswehr-Sportfördergruppe und danach muss ich eben sehen, wie es weitergeht.
Wenn Sie mit Ihrer Konkurrentin Christina Hammer so in ein Konkurrenzverhältnis getrieben werden, wie geht man dann überhaupt miteinander um?
Ja, ich finde es toll. Wir haben eigentlich echt ein gutes Verhältnis. Sie hat hier in der Quarantäne auch für mich eingekauft, hat mir das angeboten. Und dann nach zum Beispiel unserem ersten Kampf, den ich da verloren habe, haben wir auch gesprochen, gesagt so, hey, das ist cool, dass wir im Ring einfach Konkurrenten sind, uns danach die Hand geben und fair miteinander umgehen. Und sie hat dann auch gesagt so, ey, tut mir leid, diese ganze Presse, die jetzt vorher war, das ist ja nicht meine Meinung. Habe ich gesagt, du, ich würde das niemals dir unterstellen. Ich finde es cool, dass wir so entspannt miteinander reden und genauso sollte das sein. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich verstehe nicht, wenn quasi zwei Sportler, die eigentlich Konkurrenten sind, so gut miteinander auskommen, warum das mit dem Verband nicht funktioniert.
Amateurboxerin Sarah Alexandra Scheurich fordert von ihrem Verband faire und nachvollziehbare Entscheidungen und offene Kommunikation. Auch dieses Interview findet sich auf unserer Webseite deutschlandradio.de/sport zum Nachhören und zum Nachlesen. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben mit einem hart umkämpften Sieg in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft verkürzen können. Raimo Hinsdorf.
Diese Volleyball-Finalserie der Frauen wird in Sachen Spannung immer mehr zum Kracher. Der Dresdner SC hat sich noch nicht aufgegeben und mit 3:2 gewonnen und die Stuttgarterinnen haben die vorzeitige Meisterparty verpasst. Was für ein enges Match war das wieder. Die Dresdnerinnen legten im dramatischen ersten Satz vor, verwandelten den vierten Satzball zum 30:28. Der Titelverteidiger schaffte jedoch den Satzausgleich, danach wieder Dresden am Drücker, vor allem mit den krachenden Angriffsschlägen der Schweizerin Maja Stock. Der Gastgeber legte erneut nach Sätzen vor und Stuttgart fand eine Antwort, weil seine Top-Angreiferin Crystal Rivers jetzt kaum noch zu stoppen war. Aber als sei das nicht genug an irren Wendungen, schlug im Entscheidungssatz erneut der Dresdner SC zu, siegte hier mit 15:12 und hat zumindest ein viertes Spiel in Stuttgart erzwungen.
Ja, und das war's vorerst mit dieser Sport am Samstag-Ausgabe. Astrid Ravohl sagt stellvertretend für unsere On-Air- und Online-Redaktion danke fürs Zuhören und Reinklicken. Schön, wenn wir uns nachher zu Sport aktuell wiederhören. Dann auch mehr zur Partie Leverkusen gegen Köln. 70 Minuten sind da gespielt und Leverkusen führt immer noch mit 2:0.